Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Muttermund.
Hallo, willkommen im neuen Jahr 2026, wo wir weiterhin vorhaben, wöchentlich Podcast-Folgen für euch aufzunehmen. Wir freuen uns schon sehr auf dieses Jahr und starten aber heute die Folge am 12. Jänner gar nicht mit einer Folge, bei der du dabei warst und die eigentlich für einen ganz anderen Podcast aufgenommen wurde. Aber die liebe Catalina Della Maggiora, eine zukünftige Hebamme, eine ganz liebe Mama, die einen Podcast über Mutterschaft gestartet hat, hat ein Interview mit mir geführt und mir das auch zur Verfügung gestellt. Und deswegen verwenden wir das jetzt gleich als erste Folge im neuen Jahr. Das Interview ist lang geworden. Mhm. Also ich weiß schon, wir haben damals lange gesprochen, auch schon vor der Aufnahme ganz viel geplaudert, weil wir uns tatsächlich davor eigentlich persönlich gar nicht kannten, sondern nur über Instagram. Und ja, wir waren uns aber sofort ganz nah und haben da sehr intensiv geredet. Und ich freue mich einfach, euch da jetzt ein bisschen teilhaben zu lassen. Es geht um Geburt, es geht ums Mama-Sein, es geht um die Transformation und was sich auch getan hat in mir, seit ich nicht nur ein Kind habe, sondern drei. Und freue mich da riesig, euch da auch reinhören zu lassen.
Ich habe heute ganz kurz hineingehört und das ist wieder eine Folge, die ich mir sicher anhören werde.
Ja, weil du warst ja auch nicht dabei. Genau. Für dich ist alles neu. Mhm. Viel Spaß damit. Wie gesagt, lange Folge gleich zum Einstieg. Falls ihr uns vermisst habt, dann gibt es hier jetzt 1 Stunde 15, zumindest meine Stimme. Und dann ganz bald nächste Woche auch eine Folge mit dir.
Genau.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich die wunderschöne Valerie von Villa Muttermund zu Besuch. Nein, ich bin bei ihr zu Besuch.
Stimmt, du bist eigentlich in der Villa Muttermund zu Besuch.
Ja, aber
wir
genau.
Nehmen für deinen Podcast auf.
Ja. Genau.
Schön.
Also, ihr Lieben, ich habe ein Interview mit der Podcasterin von Villa Muttermund, ohne Rotraut, aber mit Valerie.
Ja, meine Mama war ja eigentlich geplant, dass sie im Urlaub ist. Aber die hat sich das Bein gebrochen, aber ist deshalb auch nicht mobil.
Okay.
Deswegen hätten wir es trotzdem nicht machen können und deswegen spreche ich heute einfach allein mit dir.
Ja, ja. Voll schön. Wir haben uns davor schon sehr lange eigentlich unterhalten über Mutterschaft, über Schwangerschaft, auch über Geburten. Es macht richtig viel Spaß, mit dir zu sprechen.
Ja, voll schön. Kann ich so zurückgeben. Wir kennen uns ja auch erst seit heute persönlich, was ja, ja auch sehr nett ja ist. Ist aus Kärnten zu mir nach Wien gekommen und hat mich sehr gefreut, dich gleich ja kennenzulernen da und jetzt mit dir zu sprechen.
Ich bin auch sehr schön empfangen worden, habe auch die Kinder kurz kennengelernt
ja
und ja, bin sehr, sehr herzlich aufgenommen worden bei euch. Danke.
Voll gern. Muss ja auch lustig sein, wenn du von meinen Kindern schon gehört hast im Podcast.
Ja, es war, und sie dann es war so schön, sie kennenzulernen.
Ja.
Ja, urschön.
Ja, voll fein.
Also ich würde dich am Anfang bitten, dich erstmal vorzustellen für alle, die dich nicht kennen.
Ja, hallo, ich bin die Valerie. Ich bin Mama von 3 Kindern, die sind 7, 5 und bald 2 und wohne in Wien und habe mit meiner Mama, die Hebamme ist und schon seit 40 Jahren und ein Geburtshaus in Wien gegründet hat. Wir haben zusammen vor 2 Jahren den Podcast Villa Muttermund gegründet und sprechen da wöchentlich über alle Themen rund um Geburt, Schwangerschaft und Familie. Und das ist dadurch entstanden, dass die Mama einfach bei meinen 3 Hausgeburten meine Hebamme war und wir das schon immer selber faszinierend fanden, dass wir das so gemacht haben und wie schön das auch war und wie gut das funktioniert hat. Und weil wir da immer viele Fragen bekommen haben, haben wir uns gedacht, okay, das interessiert vielleicht auch die ein oder anderen da draußen und auch unsere Erfahrungen. Ich bin nämlich noch dazu Lehrerin und Baby- und Kinderschlafberaterin und ja, durfte fürs Geburtshaus von meiner Mama auch arbeiten und habe deshalb da ganz viele schöne Themen mit der Mama immer besprochen, mir ganz viel Weisheiten von ihr in meiner gesamten Mutterschaft geholt und habe gewusst, das Wissen von der Mama, das gehört erstens konserviert und an ganz viele Familien weitergegeben. Und ich habe über die 7 Jahre, die ich jetzt Mama bin, immer mitbekommen, wie Freundinnen von mir bei ihr geboren haben, wie sie dann das Wochenbett mit der Mama hatten, wie sie dann auch nachträglich dann noch in der Stillgruppe bei der Mama waren und habe gemerkt, wie gut das meinen Freundinnen tut, wie gut die Mama generell Frauen tut, wie gut sie mir getan hat. Und das war so der Anreiz, warum wir unseren eigenen Podcast gegründet haben, damit wir ganz viele Familien und Mamas erreichen.
Ich finde das voll schön, weil ich hatte mit Rotraut, ohne sie zu kennen, bereits vor, also wo ich meinen Bachelor geschrieben habe, zur selbstbestimmten Geburt, nicht, dass sie das wüsste, Kontakt, nämlich über Wirklich? Die Frauen, die sie begleitet hat. Also die haben mir schon von Rotraut erzählt.
Wirklich? Ich habe gerade Gänsehaut. Ja. Das ist voll schön.
Voll schön. Und alle haben vom Geburtshaus geredet und auch darüber, dass eben ein paar Freundinnen von mir haben schon Hausgeburten gemacht und ein paar mit Rotraut, mit Moni und ich weiß jetzt nicht,
die Claudia, war damals dabei,
genau. Und ja, und das war urlustig, weil sie dann im Geburtsinterview erzählt haben, ja, und dann ist die gekommen, weil dann hatten sie Dienstwechsel und so. Also ich habe Rotraut, ohne zu wissen, eigentlich damals schon gekannt.
Spannend.
Und auch den Podcast habe ich auch kennengelernt über
Veronika.
Danke an dieser Stelle, Veronika, ganz viele Bussis. Ja. Und ja, voll spannend, weil ich euch eigentlich, oder zumindest deine Mama schon gekannt habe, schon bevor es eigentlich den Podcast gegeben hat. Und ich finde, dass ich habe das so mitbekommen, viele Frauen haben diesen Wert einfach auch angesprochen. Mhm. Und die haben sich das dann wirklich auch so untereinander weitergegeben. So, ja, schaut's, geht's zu ihr. Und ich finde das voll schön, dass ihr das jetzt so gestartet habt, dass eigentlich alle ein bisschen Rotraut haben können.
Ja.
Also ich finde die Idee ganz toll, dass ihr das macht.
Das war tatsächlich so ein bisschen so, dass die Wortwahl, die ich dann auch gewählt habe, so ein bisschen Rotraut für zu Hause. Und ich war damals selber auch in der Stillgruppe bei ihr wöchentlich bei meinem ersten Kind, also das ganze erste Lebensjahr von meinem ersten Kind. Und da habe ich mir auch schon gedacht, all diese Themen, die kommen ja bei jeder Familie wieder und da müsste man eigentlich ein Buch schreiben. Aber so ein Buch schreibt sich nicht so leicht neben ein bis drei Kindern. Oder war einfach klar, okay, das schaffe ich nicht. Und die Idee vom Podcast ist mir damals auch gar nicht gekommen. Und plötzlich war es da. Ich wünsche mir einen Podcast und mit der Mama wäre das ganz fein. Und dann war ganz klar, über was wir sprechen und ja, genießen das auch total. Ja.
Also du warst die treibende Kraft für und auch so die Initiationsgeberin für den Podcast im Grunde. Also es war,
doch, das war da. Meine Mama hatte keine Ahnung, was ein Podcast ist.
Ja.
So muss man ja mal sagen, dass das so war. So, und das Schöne an meiner Mama ist, dass ich ihr gesagt habe, du, ich glaube, es wäre toll, wenn wir einen Podcast starten. Und sie gemeint hat, ja, das machen wir. Was ist ein Podcast? Und das zeigt aber so, wie sie ist.
Ja.
Sie war sofort Feuer und Flamme, sie war dabei, sie hat gemerkt, okay, das könnte was sein, aber hat noch nie einen gehört davor. Und dann habe ich ihr mal ein bisschen vorgespielt, in Podcasts reinhören lassen, die ich toll finde und gewusst, okay, eigentlich, ja, wir fangen einfach an zum Reden. Und es hat wirklich nur einen zweiten Anlauf gebraucht. Also unser erstes Gespräch, das war noch ein bisschen beklemmend, also von der Mama aus und diese Art zu sprechen oder einfach so das aufzunehmen, das fand sie ein bisschen schräg, aber schon der zweite Take, das war die erste Folge, die wir rausgegeben haben.
Ja,
also super. Die erste Episode unseres Podcasts war wirklich ein One-Take und das zweite Mal erst, dass wir überhaupt das Mikrofon geschnappt haben. Und das hat einfach so schön harmoniert und sofort funktioniert, dass wir auch gewusst haben, wir machen das jetzt gescheit und haben wöchentlich seitdem eine Folge eigentlich rausgebracht. Ja.
Und weißt du, was das Schöne ist? Es sind einfach zwei Generationen. Die Mamas waren, dann ist da noch diese Mutter-Tochter-Beziehung, die aber auch so Mama-Großmama, also Großmutter-Beziehung ist. Ihr redet auch über die Enkelbuben, über das, wie du das siehst, jetzt als Mama unter den Bedingungen, die aktuell sind, wie man als Mama halt so tut und macht und was man, und sie redet aus der Großmutter-Perspektive, aber auch als Hebamme und auch als eine Frau, die ganz vielen Babys auf die Welt geholfen hat und so. Und das ist einfach, also das ist teilweise so berührend, euch zuzuhören, weil man auch so die Beziehung zwischen euch herausspürt. Und also das ist für Mamas wirklich so, und die ist das so, boah, das ist einfach so schön zum Zuhören. Und oft bekommt man so gute Ratschläge, die einem genau dann, wenn man es braucht, einfach hilft. Und die Themen, die ihr da mit einbringt, die sind ja von, also Essensthemen zu Beziehungsthemen, also Mutter-Kind-Beziehungsthemen zu, keine Ahnung, Weihnachtsepisoden, zu Bastelideen, also so viele Sachen. Auch zum Geburts-Online-Kurs, Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs jetzt auch. Und das macht es irgendwie auch ganz besonders, euren Podcast und das, was ihr macht.
Ja, voll schön. Wir haben auch von Anfang an gespürt, dass es ganz vielschichtig ist, über was wir sprechen können und auch, dass wir beide so viel aus diesen Gesprächen auch ziehen und dass wir beide auch so viel lernen, dass da viel Austausch ist, eben auch gerade was Erziehungsthemen angeht, wo ja in einem Gespräch ganz viel reflektiert wird, wie hat die Mama mit mir gelebt, wie lebe ich es jetzt mit den Kindern, wie nimmt das wieder meine Mama wahr, was gibt sie mir für Feedback, wie kommt das bei mir an? Also eigentlich sehen wir den Podcast schon noch als wirklich eine Mama-Tochter-Therapie, tatsächlich, sagen wir immer wieder. Mhm. Und meine Mama wollte spannenderweise wirklich jahrzehntelang mit mir eine Therapie machen.
Ah, wirklich?
Warum? Könnte ich jetzt gar nicht so artikulieren. Ich glaube, da müsste ich echt mal eine Folge mit ihr drüber machen. Aber das war immer wieder Thema. Sicher auch wegen der Trennung meiner Eltern. Mhm. Weil sie auch gespürt hat, dass mich an sich auch Psychologie und das alles sehr interessiert. Mhm. Und auch vielleicht, weil sie manchmal gespürt hat, dass ich ihr vielleicht entgleite phasenweise und sie mich gerne wieder näher zu sich geholt hat. Ich weiß es gar nicht. Aber es war immer wieder Thema, machen wir das doch. Machen wir doch eine Therapie. Und im Grunde war dazu der Raum nicht oder sicher auch vielleicht meine Bereitschaft. Waren halt andere Themen interessant für mich mit 20 als mit meiner Mama, ja, da jetzt was aufzuarbeiten, was ich jetzt gar nicht so gespürt hätte. Aber der Podcast, der ist für uns schon auch wirklich so diese Chance, so intensiv in Gespräche reinzutauchen. Immer wieder ist es auch emotional für uns beide. Mhm. Und ich merke, ja, natürlich neben meinen drei Geschwistern oder jetzt meiner Lebensphase mit drei eigenen Kindern, komme ich mit der Mama nicht so zu solchen Gesprächen sonst, außer im Podcast tatsächlich.
Wow. Mhm. Wow, voll schön. Mhm. Dabei hat man im Podcast den Eindruck, dass ihr das ständig einfach so macht. Also so, dass ihr euch trefft. Aber eh klar, weil wenn ihr gemeinsam seid mit den Kindern, ist nie Zeit.
Ja, wie du das weißt, Katharina, da ist nicht die Zeit. Nein, und das finde ich auch, das bin ich mir ganz sicher, dass das so rüberkommt. Das weiß ich. Ja, dass es so gefühlt ist, als wären wir so, ja, die Mutter, Tochter, die jeden Tag telefonieren oder so und sich halt da austauschen. Und das ist tatsächlich gar nicht so. Wir telefonieren gar nicht. Wir machen uns aus, wenn wir uns sehen. Und entweder das ist halt Familienzeit qualitativ, dann in der großen Runde oder so. Oder halt mit meinen Kindern. Und dann ist ganz klar eigentlich Oma-Zeit.
Ja.
Ja. Also der Podcast ist wirklich meine und Mamas Zeit.
Voll schön.
Und ist auch ein Luxus, der da entstanden ist.
Ja.
Wo ich auch sage, naja, wer hat das denn wirklich schon so? Mhm. Also das ist, ja, muss ich da den Blick hinter die Kulissen so schon geben, dass man sagt, das ist halt, ja, was ganz Feines. Aber dass wir sehr ähnlich ticken oder dass wir sehr harmonieren in vielen Ansichten oder dass wir auch so respektvoll eine respektvolle Beziehung haben, dass wir auch wissen, wo wir nicht ähnlich ticken oder dass wir es uns sagen können, was wir anders sehen. Das ist so die Grundbasis, glaube ich, warum es gut funktioniert und warum das so ein feines, ja, hoffentlich Hörerlebnis für viele ist.
Ja. Ja, sehr motivierend auch, finde ich.
Schön.
Ich bin neugierig darauf, wie bist du zu diesen Themen überhaupt gekommen? Ja, du hast eine Hebammenmama, aber wahrscheinlich war das nicht immer so dein Hauptaugenmerk im Leben. Ich nehme an, das war das so.
Ja,
nein. So, wie hat man das dann so erlebt als Hebammentochter?
Ja, Geburt und Mamas Job haben mich immer brennend interessiert. Also das war schon so, dass ich da immer eine Faszination dafür hatte. Mich hat immer interessiert, wenn sie in der Nacht weg war, was ist auf die Welt gekommen am nächsten Tag? Also jetzt gar nicht so spezifisch auf Geburtsdetails, aber einfach so dieses Erlebnis, das fand ich immer ganz großartig. Und generell Babys, kleine Kinder, Menschen an sich, liegt mir total. Und das war schon sowas, was ich auch von der Mama bekommen habe. Die ist einfach sehr gern mit Kindern. Ich bin sehr gern mit Kindern. Und deswegen war alles rund um die Kinderwelt mir immer sehr nah. Das hat mich immer interessiert. Und als Hebammentochter habe ich nur gewusst, ich habe großen Respekt vor dem Beruf, den die Mama gewählt hat. Ich habe schon auch gemerkt, was das heißt, einfach für den eigenen Lebensrhythmus. Und fand es immer faszinierend, aber eben eher von außen. Und natürlich, meine eigenen Geburten haben mich dann natürlich in dieses Thema total reinkatapultiert und da war ich auch in einem, also das habe ich immer als Schatz gesehen, dass ich die Mama da an der Seite hatte, dass ich da diese weise Hebamme, die weiß, wo es lang geht, einfach immer um Rat fragen kann, immer. Und das war auch spannend, unsere Entwicklung, ob sie meine Hebamme ist oder nicht. Weil wir in schon Teenagerjahren, wo Kinder bei mir noch gar nicht Thema waren, hat sie immer gesagt, sie wird nicht meine Hebamme sein. Und das war deshalb, weil sie gesagt hat, sie möchte nicht in dieser Rolle sein, dass sie die Verantwortung hat für die Tochter, das Enkelkind. Also das hat sie als sehr groß empfunden. Mhm. Und auch, dass sie nicht ihre eigene Tochter in dieser Situation, wo man auch sagen kann, dass man leidet. Ja, also sie hat das immer so beschrieben, die eigene Tochter da unter Geburtswehen zu sehen, hätte sie sich jetzt auch nicht so vorstellen können. Mhm. Und ich war da okay damit und mir dachte, ja, da nicht. Also ich habe nicht so viel mehr drüber nachgedacht. Es war ganz klar, na passt. Dann wird das eine liebe Kollegin. Ich kannte ja auch viele Hebammen durch die Mama. War klar, okay, dann nehme ich eine von ihnen. Und je näher es zu meinem Kinderthema, also Kinderwunschthema gekommen ist, war klar, alle ihre Kolleginnen, da hätte ich immer ein Fragezeichen im Kopf, was würde die Mama machen? Wenn mir eine Kollegin bei der Hausgeburt sagt, du, wir müssen jetzt abbrechen, wir fahren ins Krankenhaus, würde ich immer denken, sieht das die Mama auch so, ruf mal die an. Und das ist natürlich keine gute Basis für eine Geburt. Da muss ja Vertrauen da sein und man muss sich hingeben. Und ich habe gewusst, nein, aber das könnte ich nicht. Ich hätte immer im Hinterkopf, wird die Mama das auch so entscheiden? Und dann war klar, nein, das wäre meine erste Wahl. Und für die Mama war ganz klar, okay, nein, das Abenteuer nimmt sie gern auf sich.
Ja, voll spannend, weil ich habe das Gefühl, du hast dich dann auch mit ihrer Kompetenz im Grunde verbunden.
Ja.
Also finde ich voll schön, weil du dann bei deiner Mama quasi diese Kompetenz deiner Mama, nicht nur, dass sie Hebamme ist, sondern sie sticht aus, für dich hat sie auch herausgestochen neben den anderen Hebammen, nämlich du hättest immer hinterfragt,
immer,
ob deine Mama das auch so gemacht hätte. Das spricht ja auch für ihre Hebammenkompetenz. Und das,
absolut. Ja. Also für mich, ich meine, ich bin da natürlich befangen, könnte man sagen, aber für mich ist sie eine großartige Hebamme. Und ich habe natürlich dann aber auch Geschichten von ihr mitbekommen, die aus ihrer Sicht über andere Kolleginnen oder Situationen in Krankenhäusern oder im Geburtshaus oder wo auch immer, man kriegt ja ganz viele Geschichten mit. Also da ist eben, wurde mir immer sehr viel nahegebracht zu dem Thema. Ich kannte mich da immer schon gut aus und wusste auch, okay, ja, wie ein Mensch entscheidet, ist ja auch in der Situation dann völlig subjektiv. Und ich würde trotzdem lieber haben, die Mama entscheidet für mich, wie so vieles auch im Leben. Also die Mamas, die sind ja eng verbunden mit den eigenen Entscheidungen. Ja. Und wenn ich mich entscheide während der Geburt, ich möchte so machen und die Mama würde mir sagen, raten was anderes oder so, das ist ja eine ganz andere Symbiose als eben mit einer fremden Person. Und es haben auch viele mir immer rückgemeldet, was, du hast mit deiner Mama geboren, ich würde meine Mama nicht dabei haben wollen. Und ich habe dann oft gesagt, ja, ob ich meine Mama dabei haben wollen würde, weiß ich gar nicht. Wenn sie nicht Hebamme wäre, hätte ich sie nicht mitgenommen. Glaube ich nicht.
Ja.
Ich glaube, dann hätte ich gesagt, du als, weiß Gott, Tischlerin, du kannst dann dein Enkelkind gerne kennenlernen. Ja. Aber ich mache das jetzt mit meiner Hebamme.
Ja.
Das heißt, ich habe sie wirklich als Hebamme mitgenommen.
Ja.
Ich habe schon auf ihre Kompetenz vertraut. Und auch dadurch, dass wir eben nicht so eben, ich habe sie nicht gebraucht zum Handy halten, so, sondern schon einfach als ihre Kompetenz wollte ich mir nicht nehmen lassen für meine Geburten.
Ja.
Ja.
Kann ich voll gut nachvollziehen.
Ja, voll.
Ja.
Aber ist spannend gewesen, ja.
Wie war das dann bei den drei Geburten? Wahrscheinlich alle drei unterschiedlich und trotzdem hat sich das auch entwickelt in eurer Beziehung?
Ja, das ist ganz spannend, finde ich, weil man selber als Frau ja auch durch Geburten dazulernt. Und die erste Geburt sicher von mir die unsicherste war oder einfach mit vielen Fragezeichen oder viel verlassen noch auf die Mama. Das ist halt bei Geburt Nummer 3 vielleicht schon was anderes, wo man auch selber weiß, dass der Körper das eben schaffen kann. Und das ja gar nicht so wichtig, wie es wer dabei ist. Das war mir bei der Geburt Nummer 1 schon sehr wichtig, dass die Mama das im Griff hat. Ich habe da ganz viel ausgelagert an die Mama. Es ist so, sie ist eh da. Ich muss mich da gar nicht viel sonderlich dann befassen. Ich habe mich schon vorbereitet, aber sicher auch viel einfach abgelegt, so in ihre Hand. Und das war einerseits gut und andererseits auch nicht so gut bei der ersten Geburt. Ich hatte schon absolut den Joker, dass ich die erste Geburt, also jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie die stattgefunden hat. Wo war ich denn da, wo es losgegangen ist? Zu Hause. Ja, genau. Also ich habe gewusst, ich muss dir nur sagen, die Wehen gehen los und sie wäre sofort da. Und das ist natürlich nicht in jeder Situation so. Also auch bei jeder anderen Geburt wartet man mal ab, bis man die Hebamme ruft und selbst dann sagt die Hebamme, ich komme irgendwann zu dir und nicht, okay, ich bin da.
Ja.
Und das hatte ich schon und das ist natürlich schon auch ja, hilfreich, war eine große, ein großer Schatz, dass ich wusste, okay, ich bin von Anfang an gut versorgt. Und andererseits habe ich dadurch aber eben auch viel abgelegt, würde ich sagen. Ja. Und bei den anderen Geburten haben wir schon noch mehr gewusst, was wir beide brauchen. Und sie war trotzdem von Anfang an da, weil das hat sie sich nicht nehmen lassen. Hat sie auch immer gesagt, sie könnte das gar nicht anders. Sie hat gewusst, ich gebäre da schon, also sie will dabei sein.
Ja.
Und das hat aber auch für mich gepasst, also ich habe mich da nicht abgrenzen müssen oder irgendwas. Ja, ist schwierig in Worte zu fassen. Es ist, war einfach eine spannende Erlebnisse. Also ich finde, Geburt ist eben auch so ein Erlebnis, ein Abenteuer. Und ich habe mich da immer sehr gut versorgt gefühlt durch die Geburtsbegleitung, durch meinen Mann und durch die Mama als Hebamme. Ja.
Das wollte ich dich noch fragen. Hast du dich jemals irgendwie als Schwangere oder Gebärende unter Druck gesetzt gefühlt, weil deine Mama die Expertin ist? So, hat man da als Tochter oder
dass ich besonders gut gebäre, so meinst du?
Ja, so irgendwie, dass du von dir selbst irgendwie was verlangst oder so.
Ich weiß, ich wollte wirklich nicht ins Krankenhaus. Ich wollte wirklich keinen Kaiserschnitt. Und das besonders bei Geburt Nummer 1. Geburt 1 war in einer Lebensphase, wo ich, wenn ich jetzt zurückdenke, da kommen aber fast die Tränen, würde ich mich echt gern umarmen.
Ja.
Da war ich ein unsicheres Küken, so könnte man es wirklich sagen. Ich war halt 27, ist jetzt auch nicht urjung. Aber ich war gerade so in einem Job angekommen, wo ich auch schnell gespürt habe, irgendwie ist es das nicht unbedingt, was ich schon dachte. Ich war halt als Lehrerin tätig in einer Oberstufenschule, habe das an sich auch gemocht, aber irgendwie auch nicht und habe mich da auch sehr ausgebrannt und habe dann wirklich auch die Schwangerschaft so, es war klar, ich möchte Jungmama werden, es war klar, wir möchten jetzt ein Kind, aber im Grunde hätte ich da viel mehr auf mich schauen müssen, bevor ich in die Mutterschaft gehe. Weil wie wir alle wissen, die wir Mamas sind, das ist, da braucht man schon Energie und davon hatte ich sicher zu wenig. Das heißt, ich bin eigentlich vom Burnout in die Schwangerschaft gerutscht. Das hat mein Körper mich sehr spüren lassen, weil ich auch dann wirklich Nierenprobleme hatte. Und Niere hängt ganz arg mit der Psyche zusammen. Das habe ich halt erst danach dann irgendwie mich eingelesen, was da eigentlich so Sache war. Und im Grunde ging es mir da psychisch und physisch gar nicht so gut, wie ich jetzt auch weiß, wie es sein könnte. Und ich weiß auch, dass da dieses Burnout und all diese Geschichten durch einen starken Perfektionismus gekommen ist. Und ich habe mich schon viel unter Druck gesetzt selber, was ja auch, ja, Lehrerin ist schon ein ganz wichtiger Beruf, aber es geht ja auch nicht um Leben und Tod oder so. Und ich war da trotzdem sehr perfektionistisch, habe nicht gut Nein sagen können, war sehr im People-Pleasing gefangen. Das heißt, ich wollte es allen recht machen, ob Direktor, Kolleginnen oder Schülerinnen. Es war halt... Ja, da habe ich mir viel Druck gemacht, weil ich mir auch denke, das hättest du ja gar nicht machen müssen. Aber ja, das war so. Und dann natürlich auch die Schwangerschaft und die Geburt, das war alles, ich wollte es perfekt haben. Das schon, das weiß ich, das ging gar nicht von der Mama aus. Die war, glaube ich, sehr entspannt, was das angeht, weil die auch schon viele Geburten erlebt hat. Aber ich hatte schon eben so einen Perfektionismus in mir. Ich wollte, dass es perfekt ist und ich wollte nicht, dass wir abbrechen müssen. Ich wollte keinen Kaiserschnitt und ich wollte... ebenso gut vielleicht gebären wie die Mama. Die Mama hat sehr leicht geboren, alle 4 Mal. Das war so die Grundnachricht. Sie hat sehr leicht geboren. Und so leicht war es dann nicht, nein. Und da weiß ich schon, dass das auch, ja, für mich psychisch, glaube ich, nicht so leicht war, dass das eben nicht so die perfekte Geburt war. Ich habe dann auch viel Blut verloren. Das hängt dann auch wieder mit der Psyche zusammen. Bin dann sicher auch ein bisschen in, ja, also ich glaube, es war keine Wochenenddepression, aber so Babyblues hatte ich auf jeden Fall. Habe da auch versucht, das irgendwie zu artikulieren, auch der Mama gegenüber. Und das ist nicht so ganz angekommen, weil ich auch nicht so gewirkt hat, weil ich sicher dieses perfekte Bild aufrechterhalten habe, das aber innerlich nicht war. Also es war schon eine arge Zeit auch.
Ja.
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 Und dann hatte ich ein schlecht schlafendes Kind.
Ja.
Das war, oh Gott, ja. Das hat dann nicht gut getan.
Ja.
Dass dieser süße Muck stündlich an die Brust wollte.
Ja.
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 Ja. Genau.
Aber finde ich auch voll spannend, weil ich glaube, jede erste Geburt ist irgendwie an so vielen Erwartungen und Vorstellungen und halt an dem geknüpft. Und mir ging es ähnlich. Ich hatte auch von mir selbst eben, keine Ahnung, ob Vorstellungen oder so, aber danach habe ich gemerkt, halt so, okay, es war doch nicht, ich war doch nicht so perfekt, wie ich mir gedacht habe. So, weil ja klar habe ich mich vorbereitet und klar, und mir ging es auch gut und das war aber irgendwie trotzdem irritierend, obwohl es jetzt, eben es war keine Hausgeburt, es war eine Klinikgeburt und ich war sicher nicht so gut aufgehoben wie du jetzt mit deiner Mama und so weiter, aber ich glaube schon, dass das viel mit Kontrolle und Perfektion und auch so, vielleicht auch gar nicht die Geburt, aber vor allem diese erste Zeit, wenn sie dann einfach nur schwer ist und zart ist und du nicht gleich diese Muttergefühle so aufbringen kannst, unter Anführungszeichen. Was, also so, du bist ja trotzdem da, weißt du? Also so, man ist ja trotzdem liebevoll in dem Rahmen, wie es halt einfach auch geht. Aber natürlich habe ich es auch erst irgendwann gezeigt und gemerkt und halt mir das überhaupt erst zugelassen, weil das darf man ja unter Anführungszeichen nicht als Mama.
Ja.
So, warum geht es mir denn jetzt so? Jetzt habe ich doch mein Baby und die Geburt war doch schön und das war und das war und ich habe doch eh alles gehabt und irgendwie trotzdem fühle ich, es ist irgendwie doch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe und sich so fallen lassen können in das, was einfach auch ist. Und sich selbst in diesem so akzeptieren zu können, ist oft gerade, also so habe ich es erlebt mit meinem ersten Kind. So.
Ja, ich glaube, es war auch bei mir fast weniger eben Erwartungen oder perfekte Ansprüche an mich selbst, sondern mehr auch an das Bild.
Ja.
Das Bild von, wie ich mir meine Geburt vorstelle und mein Bild, wie das Wochenbett ist und wie es dann ist, ein Baby zu haben, was ich mein Leben lang wollte.
Ja.
Und dieses Bild, das, wenn das nicht eintritt, das war schon hart. Ja,
ja, aber auch, weil Muttersein auch so romantisiert wird oft. Ja,
bestimmt. Doch, ganz sicher.
Also man hat ja auch so, und dann hat man das Baby und dann kommt man nach Hause und dann tut man ja kuscheln. Ja, und kuscheln ist nur kuscheln und nicht schlaflose Nächte und nicht
ausgesaugt werden, energetisch und
körperlich. Wirklich, und du kommst nicht zum Duschen. Mhm. Und das ganze Bipapo, so, das ist einfach auch so, so wie die Natur auch ist, auch einfach roh und so irgendwie auch ein sehr körperlicher Zustand und nicht, das ist nicht alles schön, sondern es ist auch einfach manchmal nicht schön und ästhetisch und fein und gemütlich.
Genau. Ja, aber wusste ich das vorher?
Nein, ich wusste das nicht.
Ich natürlich nie. Na. Ich habe da wirklich in Perfektion das Babyzimmer schön hergerichtet und mich da wirklich auch in Bildern verloren, vielleicht auch die eben von außen ganz arg kommen, weil wir durch eben Social Media und all diese Dinge ja auch eine gewisse Art von Perfektion so vorgespielt bekommen. Mhm. Also man sieht das, was man sich wünscht, präsentiert und sieht nicht hinter die Kulissen, dass es ja bei allen nicht so ist.
Mhm.
Und ja, das war sicher bei Geburt 1 so und bei der Nummer 2 dann auch, weil mein Erster eben auch noch uns so gefordert hat in der Nacht, dass da war halt wenig Zeit für Genuss. Es war noch dazu Corona-Zeit, also es war intensiv. Und ich bin ihm so dankbar eben auch für die Erfahrung von Nummer 3, weil da hatte ich die Glücksgefühle nach der Geburt und das schönste Wochenbett. Und das ist schon ein Geschenk auch einfach.
Mhm.
Also ich bin auch immer froh, wenn Freundinnen das sofort haben, auch bei Nummer 1. Und ich merke aber auch, wie in mir dann so eine Fassungslosigkeit ist. Was wirklich? Also das geht beim ersten Kind und was? Ja, das war schon ein Prozess. Das heißt, ich habe da auch viel gelernt und auch über mich und auch viel loslassen dürfen. Deswegen finde ich, meine Kinder waren für mich große Lehrmeister, wie Kinder immer sind. Und für mich war es trotzdem vieles, was ich einfach loslassen und reflektieren durfte. Auch weil es eben, ich war schon einfach Ende der 20er, oder ja, also 27, schon eine junge Mama, gerade im Vergleich, wie es jetzt gerade so der Schnitt ist, glaube ich. Und dieser Sprung in die 30er, und ich finde die 30er genial. Ich bin da so viel mehr ich, als ich jemals war. Und das ist halt mit den Kindern einhergegangen. Und das wäre sicher auch ohne Kinder so ein Sprung passiert. Aber ich merke, die Freundinnen, die Anfang 30er ihre Kinder kriegen, die sind da schon angekommen ohne Kinder.
Ja.
Die sind schon da gefestigter, die haben schon vieles reflektiert oder eben dieses anderen gerecht sein wollen, mehr loslassen können. Und ich habe es damals noch nicht geschafft. Und durch die Kinder habe ich es geschafft. Und das ist eben auch ein Grund, warum ich jetzt einen Podcast haben kann, weil wir da einfach ehrlich sprechen und ungefiltert teilhaben lassen. Und mir das eben auch ein bisschen wurscht ist, wenn es mir nicht passt. Aber das war nicht immer so.
Ja, meinst du, es war auch diese Irritation, die dich zu diesen Themen und zu dem Podcast und zu diesem aktiven Arbeiten in Schwangerschaft und Geburt und Familie hineingebracht haben?
Bestimmt war es einfach das, dass ich gewusst habe, da ist so viel Bedarf, auch in Mamas, egal welchen Alters und welche Situation, man hat als Mama Bedarf an einer Quelle, die einem einfach eben Unterstützung gibt oder Motivation oder Impulse und auch vielleicht eine Quelle, wo man dann auch sagen kann, na, das nehme ich nicht mit, ohne dass was passiert. Weil Quellen sind halt oft Freundinnen, die in derselben Lebenslage sind. Ja, aber die haben alle andere Kinder. Das ist völlig unterschiedlich zu dem eigenen, zu der eigenen Lebensrealität vielleicht. Oder Quellen sind Eltern oder Großeltern. Und ja, ich glaube, das weiß jeder, dass das nicht alles einfach so eins zu eins übersetzt werden kann für die eigene Familie. Und deshalb ist der Podcast einfach so eine schöne Quelle. Weil ja, man kann es sich mitnehmen oder man kann es auch wieder abdrehen oder sein lassen oder reflektieren. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll und habe ich schon gemerkt, mir hat das schon sehr gut getan, die Mama da als Unterstützung zu haben. Und ich habe halt unglaublich viel gelernt. Ich habe wirklich in den ersten Kinderjahren ganz, ganz viel gelernt und weil das immer mein Herzensthema war. Also Kinder, Kleinkinder, das ist meine Leidenschaft auch. Ich mag das alles. Deswegen habe ich mich da auch in vieles reingefuchst oder viel gelesen und war dann auch die Quelle für meine Freundinnen, die dann später Kinder gekriegt haben. Und da habe ich gemerkt, ja, ich gebe gerne diesen Rat und so halt einfach in größerem Stil mit der Mama gemeinsam. Und ich glaube, das ist nach wie vor eine wundervolle Arbeit einfach.
Ja. Voll. Und durch dieses nicht schlafende Baby hast du auch die Ausbildung gemacht zur Baby- und
Kinderschlafberaterin, genau. Ja, das ist gekommen, weil mein Großer einfach uns 2,5 Jahre sehr gefordert hat. Und das war aber auch nicht nur aus ihm, sondern auch aus dieser Symbiose von Mutter und Kind, die ganz stark ist. Und ganz viel, wo ich möchte nicht sagen, was falsch gemacht, weil ich glaube, wir haben nicht was per se falsch gemacht, aber es ist einfach ein Teufelskreis, in dem man da oft reinrutscht. Wenn ein Kind so viel fordert, aber man selber auch ständig glaubt, geben zu müssen und lösen zu müssen und da auch in einer Perfektion drinnen ist, dass man diesem bedürfnisorientierten Bild gerecht werden möchte. Und ich persönlich rede auch im Podcast da recht frei, dass ich die bedürfnisorientierte Schule natürlich als wertvoll empfinde, gerade wenn sie im Gegensatz zur schwarzen Pädagogik und so weiter gesehen wird, die davor kam, aber dass sie ganz oft falsch gelesen wird, gerade von Frauen. Ich finde es ganz wichtig, dass die Bedürfnisse von allen in der Familie gelten. Und das habe ich 2,5 Jahre lang sicher nicht so gelebt, sondern ich habe meine Bedürfnisse da ganz hinten angestellt, den Schlaf von mir, von meinem Mann ganz hinten angestellt. Ich hatte dann schon ein Baby, ein Neugeborenes, das ich nachts gestillt habe, aber auch meinen 2,5-Jährigen da stündlich in Kontakt treten wollte. Also nicht einmal wegen Nahrung, nicht einmal wegen irgendwas, sondern eben, weil da eine Einschlafassoziation vorgelegen ist. Und das ist einfach bei Kindern so, also entweder du kriegst ein Kind ohne Einschlafassoziation oder eins mit. Und die aber das haben, die das Verbinden der Schlafzyklen mit etwas assoziieren. Und bei ihm war das der Kontakt zu mir. Der ist stündlich nach jedem Schlafzyklus erwacht und brauchte diesen Kontakt. Aber es hat ihm auch nicht geholfen zu sagen, na, dann lege ich ihn ganz nah zu mir. Oder wie es halt da eher bei Co-Sleeping oder sowas wir alles gemacht haben. Dann wird gesagt, die Kinder brauchen Nähe, dann sind sie eh ruhig und schlafen. Und das hat halt bei uns nicht gestimmt. Also den hatte ich ganz nah bei mir. Und der war ein unruhiger Wutz. Und stündlich ist er aufgewacht und saunervig und mit Quengeln und hä? Ja, es war so, was, ich gebe dir doch Nähe, hallo, ich bin doch da. Und da hatte ich wirklich auch eben diese bedürfnisorientierten Quellen, die dann immer gesagt haben, man muss den Kindern das ganz viel geben, diese Nähe und ganz viel und das wird von alleine besser und es wurde und wurde nicht besser und wir wurden immer fertiger. Und auch eben da auch meine Mama, die hat erst durch meinen Großen zu diesem Schlafthema mehr gelernt, weil sie hatte 4 gut schlafende Kinder. Und die hat mir immer gesagt eben, na probiert es noch einmal und bleib da dran und in Liebe und wenn es noch nicht ganz erledigt bist, dann gib noch, gib noch. Ich so, ja, ich gebe und ich sterbe noch nicht, also okay. Ich schaff's noch. Und im Grunde übersieht man da auch, dass man es dann nicht mehr schafft.
Ja.
Dann schafft es dann einfach nicht mehr.
Ja.
Und da war ich einfach viel zu spät dran, dass ich gesagt habe, na, meine Grenze ist auch irgendwo erreicht und wir müssen dann einen anderen Weg finden. Und habe mich dann einfach mal links und rechts von dieser bedürfnisorientierten Seite eingelesen und habe da Wege gefunden, die eben für mich ganz klar nicht gegen Bedürfnisse des Kindes gehen, aber ganz klar die Bedürfnisse der Eltern wieder mit reinholen und man schöne Wege findet, wie alle wieder schlafen. Wenn das eben ein Kind ist, das eine Einschlafassoziation zum Beispiel hat. Oder ein Kind ist, das einfach die Nacht zum Tag machen möchte. Oder ein Kind ist, das sich nicht gut vom Tag verabschieden kann. Und ja, also einfach, da gibt es ganz verschiedene Dinge, warum die Familien nicht gut schlafen, aber es gibt da schöne Ansatzwege. Und da habe ich eine Ausbildung gemacht und die habe ich gewählt, weil sie schon im Titel hatte, das ist eine ganz bedürfnisorientierte Kinder, Baby- und Kinderschlafausbildung. Und ich habe mir gedacht, ja, natürlich, ich will ja das so leben und machen. Und da war ich ja noch in diesem Strudel drin. Und dann war mir das zu kindsorientiert fast, so bös das klingt, aber da waren Mamas, die ihre 2 Jahre alten Kinder in der Trage hatten, während wir Ausbildung hatten und gesagt haben, ihnen tut das Kreuz so weh, sie können schon nicht mehr, aber dieses Kind schläft nur mit Körperkontakt in der Trage. Und alle in diesem, das war Corona-Zeit, deswegen war es online, alle haben gesagt, ja, du machst das super, einfach durchhalten, dein Kind braucht gerade Nähe, es ist gerade in der Entwicklungsphase, wo es das ganz arg braucht. Und ich bin da gesessen und habe mir gedacht, ich fühle das nicht. Ich fühle gerade so arg, das tut mir so weh für dich als Mama. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du die Tage genießt. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht wie unter einem Nebel bist wegen Schlafentzug. Und dass du öfter die Nerven verlierst, als dir lieb ist. Und dass du oft keine Lust hast, mit deinem Baby irgendwo schaukeln zu gehen. Weil du einfach nicht mehr kannst. Und da habe ich gemerkt, das ist auch nicht mein Ansatz. Ja, und habe dann aber andere Ausbildungen gefunden, die mir das sehr widerspiegeln, was ich fühle. Und damit arbeite ich seit 4 Jahren. Und das Feedback ist durchweg sehr, sehr schön, muss ich sagen. Schön. Ja, und das berührt mich jedes Mal. Und die Familien finden mich und kommen zu mir. Und dann können alle danach wieder besser schlafen. Und das ist ein traumhafter Job für mich, weil ich das eben auch erlebt habe.
Und Schlaf ist so wichtig als Mama. Wichtig. Es ist so wichtig. Voll. Eben gerade für diese, auch ja, für die Psyche, für dein Wohlbefinden, für deine Hormone, für so viel. Also Schlaf ist das Um und Auf.
Absolut. Ja.
Ja, voll toll, dass du das so gemacht hast. Und
ja.
Dieses Bedürfnisorientierte, dieses sich aufgeben für alles, fürs Kind ist schon auch so ein Thema.
Ja, das ist, glaube ich, das beginnt jetzt so, dass da wieder reflektiert wird, was da einfach eben auch falsch gelesen werden kann. Und das spüre ich schon eben ja seit 5 Jahren, mindestens, seit ich da eben die Ausbildungen gemacht habe und gemerkt habe, dass das eben nicht der Weg sein kann.
Ja.
Und ja, ich glaube, auch da darf es eben ein Erwachen der Mamas geben und ein sich wieder ein bisschen hervorheben. Und wir Mamas, wir sind ja gebende Wesen. Ja, also und auch wenn wir ein Baby kriegen, natürlich. Also gerade wenn man eine Stillbeziehung hat, man ist da gefordert, man ist primär Versorgende. Und wir sind es auch gern. Und das darf auch sein. Aber man muss trotzdem irgendwie gut auf sich schauen, weil eben die Mama ganz essentiell ist auch für den Familienzusammenhalt. Und wenn man da wegbricht, das nutzt dem Kind auch nichts. Also muss man sagen.
Ja, wenn man echt komplett an die Grenzen geht, das bringt keinem etwas. Na. Das bringt gar nichts.
Voll. Schau, da sind wir uns
sehr einig. Ja,
ja auch einfach, weil wir es erlebt haben auch, oder?
Absolut.
Also ich habe auch echt... Da muss ich den Kai kurz nennen, weil ich bin auch eine Mama, die sehr viel gibt. Also auch jetzt, das ist jetzt nicht mehr diese Kleinkindphase und Schlafen und Stillen und oh mein Gott, das Kind schreit und oh mein Gott, das Kind ist hungrig und können wir das denn jetzt so machen und das dahin mitnehmen oder wie auch immer. Ich war am Anfang urnervös.
Ja.
Also einfach so, boah, kann ich das jetzt machen als Mama? Ist das richtig, ist das falsch? Und dann habe ich auch gemerkt, so, nein, es ist auch wichtig, den Kindern was zuzutrauen. Die können auch richtig viel.
Voll.
Die sind auch kompetent, die brauchen nicht ständig mich. Es ist auch wichtig, dass sie sich selbst ausprobieren und selbst Fähigkeiten lernen, jetzt nicht in den Schlaf schreien lassen. Das wissen wir alle, das meinen wir nicht. Nein. Genau. Aber trotzdem gibt es eine gewisse Art von Kommunikation und zu vermitteln. Du schaffst das und du machst das und ich glaube an dich und ich vertraue dir. Das geht auch gut, weil die Mama braucht jetzt das und weil die der Mama geht es jetzt so. Und ich bin da, aber das ist meine Grenze und das ist Absolut. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch schön zu sehen, wie sich die Kinder dann so entwickeln, bis sie dann auf einmal so von null auf nix dann eh alles können. Ja. Oder auch lustig, wie wenn sie Einschlafbegleitung mit dem Papa machen und dann ist das eh überhaupt kein Stress und alles läuft super und die schlafen die Nacht durch, so nach dem unter Anführungszeichen. Du bist halt so, na, das ist was anderes, das kann nicht am Schlaf liegen oder das kann nicht an irgendwas anderes liegen. Das ist einfach diese Beziehung oft.
Absolut, genau. Das ist einfach dieses eben unsichtbare Band, das uns auch mit unseren Kindern verbindet und auch eben diese Symbiose aus, ja, dein Kind fordert dich die ganze Nacht, aber wie reagierst du darauf oder was ist deine Rolle in dem Ganzen oder bist du bereit, Grenzen zu ziehen oder tust du dir da total schwer? Und das ist einfach auch beim ersten Kind noch ein anderes Thema und man lernt ja da auch im Laufe der Jahre dazu, dass man eben auf sich gut schauen muss. Ich glaube, das ist ein absolut großes Lernfeld, gerade für uns Mütter. Und ja, auch schlafen, muss man wirklich sagen, ist ein Lernprozess. Und man darf da, wenn man merkt, man möchte da gerne was umstellen, dann darf man das einfach wirklich als Lernprozess sehen, dass man sagt, ich lerne dir das. Mhm. Ich lerne dir das in meinem Beisein, in Liebe. Mhm. Aber es kann nicht immer nur, also eben gerade bei Kindern, die halt stündlich nuckeln wollen an der Brust. Ja. Das ist für viele okay und dann ist das auch fein. Also eben, ich bin alle Hilfsmittel, die einem helfen, sind in Ordnung. Das ist immer so mein Ding.
Ja.
Wenn die Brust gut funktioniert und du gut weiterschlafst, dann super.
Ja.
Ideal. Hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Ja. Wenn ich einfach nackt gelegen wäre und der hätte sich stündlich da bedient, ja, super. So, ja, kein Problem.
Wenn man schläft,
Genau.
Also wirklich alles, wo sich die Mamas einfach wohlfühlen und gut fühlen und merken, sie sind fit. Ja. Aber alles, was auslaugt, ist eigentlich irgendwo, nicht irgendwo, muss ganz man rund. Da was.
Genau. Ja. Vor allem, wenn es auf Dauer ist und halt nicht altersadäquat, klar. Also die ersten 4 Monate im Leben eines Kindes, das ist so wirklich so eben wie das 4. Trimester.
Ja.
Da sind sie eben noch so wie im Bauch.
Ja.
Und da ist noch nicht mit Lernen. Da sind die Grundbedürfnisse am Vorrang, klar. Und die muss man stillen, auch klar. Und irgendwann geht es aber auch um, okay, sie lernen so viel und sie lernen auch krabbeln und sie lernen das. Und es kommt halt auch immer dann der Punkt, wo dann ja auch nicht nur es nur um die Grundbedürfnisse geht, die wir decken, sondern da kommen ja dann Emotionen mit. Dann hat man plötzlich ein wütendes Kind und das bekommt was nicht und das schreit.
Mhm.
Aber da geht es ja nicht immer nur um die Bedürfnisbefriedigung, dass es sagt, oh Gott, hilf mir, Mama. Jetzt brauche ich den Busen sonst, oh Gott. Sondern natürlich, da wird ausgetestet und ich hätte das gern, aber was macht die Mama? Okay, und sie will eigentlich nicht. Da kommen ja dann auch durch die Spiegelneuronen ganz viel rüber, wenn eine Mama eigentlich da schon genervt ist und das nicht will. Aber sie gibt es dann doch. Also das Kind nimmt ja ganz viel wahr auch. Und dann macht es das halt wieder, weil, okay, wie reagiert die Mama jetzt? Und manchmal ist es schön und manchmal nicht. Hä? Und wenn man selber nicht weiß, was man will als Mama, ist ja total schwer.
Ja,
das braucht ein klares Bild. Das ist unschwer.
Das ist echt das Allerschwerste.
Genau.
Und weißt du, was mir dann noch eingefallen ist? Das war etwas, was ich jetzt gelernt habe. Egal was ist, egal wie es dem Kind geht, das rüttelt nichts an meinem Mama-Sein. Ich bin trotzdem eine liebevolle Mama und ich bin trotzdem eine wertvolle Mama, egal ob mein Kind jetzt wütend ist und auch und egal ob ich ein Kind habe, das jetzt viel Energie hat und halt herumhüpft und das und das und das und das. Das wird ja oft auch im Vergleich zu dem, wenn du ein ruhiges Kind hast, das gern bastelt und zeichnet und eben ganz entspannt ist und so, wo es auch also leichter ist zu begleiten als ein Kind, das einfach viel Energie hat und laut ist und halt viel Action braucht halt so. Ja, mit dem ist halt ein bisschen schwieriger im Kaffeehaus.
Ja, klar.
So. Das ist natürlich schwieriger. Und auch das zu wissen, also ich habe da eigentlich überhaupt kein, also ich beeinflusse weder dieses Ruhige noch dieses, es hat nichts mit mir als Mama zu tun. Und ich glaube, so habe ich gelernt, auch das besser zu begleiten, nämlich ich bin trotzdem eine gute Mama. Egal, wie mein Kind ist. Ja. Weil ich habe eigentlich nichts damit zu tun, weil mein Kind ist mein Kind so.
Ja,
das habe ich auch gelernt. Und auch, ob ich jetzt ein schlecht schlafendes Baby habe oder ob, keine Ahnung, es hat im Grunde, ich mache das trotzdem gut.
Ja, ja.
So. Ich gebe mein Bestes und ich mache das trotzdem gut.
Absolut. Das holt mich auch sehr ab, weil ich glaube auch, dass man ja auch ein bisschen Kinder geschickt kriegt, die einem was lehren. Und gerade mein Mittlerer, der hat mich viel aus der Komfortzone geholt, nämlich auch aus dieser Komfortzone gefallen zu wollen.
Ja.
Und natürlich, wenn der auftritt, dann ist man nicht die, die eben mit den ruhigen Kindern da sitzt, die normalen am Restauranttisch.
Ja.
Ja. Sondern die in der Hüpfburg Gas geben, sodass links und rechts die Tische schon sich denken, oh Gott, wer gehört zu dem? Na gut, ja, dann schaue ich halt weg.
Ja, aber trotzdem,
genau, ja.
Es ist trotzdem auch schön, weil man, also wenn man mehrere Kinder hat, nämlich, du bist immer die gleiche und deine Kinder sind komplett unterschiedlich. Ja. Und wie viel hat das denn jetzt wirklich mit mir zu tun? Oder sind das dann doch die Kinder?
Ja, das ist immer dann fast arg wahrscheinlich, aber mein Mann sagt dann immer so, gut, dass wir auch die anderen haben, sodass, nein, das einfach auch gesehen wird im Kindergarten oder so. Es sind nicht wir. Weil natürlich mein Mittlerer, eben wenn er auch so eine Phase hat, wo er gern schimpft.
Ja.
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 Der sagt dann halt Scheiße.
Ja.
Die ganze Zeit. Und dann ist so, Gott, ich meine, liegt das jetzt an uns? Da haben wir versagt. Und dann ist so, na.
Na.
Eigentlich nicht. Das
kommt er halt probiert so sich aus. Einfach
so. Er probiert sich aus, ja. Also da brauche ich sicher, ich persönlich, immer wieder diesen Input.
Ja.
Dass auch die Kinder eben ganz toll sind, wie sie sind, eh klar.
Ja.
Nicht alle immer gesellschaftskonform groß werden. Aber da hilft mir auch die Mama, weil die ist halt auch wie mein Mittlerer.
Ah,
deswegen. Deswegen. Also die
sind sagen, ein Team.
Die sind ein Team. Er hat ihre Kinder bekommen. Und das ist immer auch gut zu hören. Ja. Auch, dass das nicht unbedingt was mit männlich-weiblich zu tun hat, hilft mir auch immer wieder.
Mm.
Weil das von außen schon noch so gespiegelt wird.
Mm.
So die wilden Jungs, die über den Zaun klettern und sich nicht an Regeln halten.
Ja.
Und ja, mag so sein, aber meine Mama war genauso.
Ja.
Die ist genauso gewesen wie er. Ja. Und ja, das tut mir auch gut, eben auch im Podcast, mich da mit ihr auszutauschen. Ja. Und ich hole mir im Podcast eben auch nach wie vor Rat.
Ja.
Und lasse da eben aber dann auch gerne teilhaben, weil ich mir denke, ja, jeder, der da was mitnehmen kann, sollten eigentlich alle zusammenhalten.
Ja.
Mhm.
Das, was wir jetzt besprochen haben, das waren auch so Beispiele im Grunde einer Mama-Transformation, so Lernprozesse und verschiedene Situationen, die man irgendwie regelt. Und da habt ihr ja auch im Modul war das Power?
Ich glaube,
da
in Power, oder? Psychischer Kraft.
Ja.
Genau, also.
Und das finde ich urschön, dass ihr das mit reingenommen habt, weil dann wird ja auch besprochen quasi, vielleicht. Also, ich habe es jetzt nicht gehört, das Video, das habe ich jetzt noch nicht. Ich habe da noch keinen näheren Einblick, das kriege ich noch.
Das kriegst du, ja.
Auf zum Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs. Aber es finde ich schön, dass ihr das dazugenommen habt. So, okay, da passiert eine Veränderung. Ja. Es ist, das bleibt nicht gleich, wenn du nach der Geburt dann, da verändert sich ganz viel. Finde ich voll schön, dass ihr da die Frauen auch ein bisschen vorbereitet und dass das einfach thematisiert wird.
Ja, das war mir sehr wichtig. Also die Mama und ich haben letzten November, November 24, einen Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs kreiert, weil wir das ein ganz wichtiges Thema finden, dass sich die Frauen wirklich optimal vorbereiten auf dieses Erlebnis und auch die Geburtsbegleitung, dass einfach sie so gestärkt da reingehen, dass sie wissen, dass sie das schaffen und aber auch die Hilfsmittel und Werkzeuge dafür kriegen, ihr Baby kraftvoll und positiv auf die Welt zu bekommen.
Ja.
Und mir war der psychische Aspekt sehr wichtig. Ich glaube, weil das einfach auch so frisch bei mir ist.
Ja.
Die Mama hat, wie gesagt, leicht geboren. Ich glaube, die war immer psychisch sehr stabil. Und die hat auch jung mich bekommen, mit 25. Und die hatte aber das alles nicht so. Die war einfach da nicht so. Ich war wirklich, wie sagt man, was ist da? Labil ist vielleicht zu arg gesagt, aber oh ja, doch. Ich war sicher einfach psychisch labil, immer auch labiler als die Mama.
Mhm.
Und mir war deshalb der psychische Aspekt sehr wichtig. Ich habe auch Psychologie auf Lehramt studiert. Das heißt, das hat mich immer interessiert. Und ich habe diese Transformation so arg mitbekommen und habe auch im Umkreis einfach viel mitbekommen, was das für die einzelnen Frauen bedeutet, plötzlich ein Baby zu haben, ein Kind zu haben, das einen aus der Selbstbestimmtheit so arg rausholt. Ich glaube, das ist so ein ganz großer Punkt, dass man fremdbestimmt eigentlich ist, ab da und wahrscheinlich für sehr, sehr lange Zeit, wenn nicht für immer, dass da einfach nicht mehr nur um einen selbst geht. Und darüber habe ich mir gar nicht so Sorgen gemacht in meiner ersten Schwangerschaft. Da war meine Sorge, dass ich mit dem Schlafentzug nicht zurechtkomme. Das war tatsächlich eine Sorge von mir, was das mit der Paarbeziehung macht.
Mhm.
aber nie, dass ich das so viel aufgeben muss. Mhm. Weil ich eben dachte, das ist mein Traum, Mama werden. Das heißt, der wird in Erfüllung gehen und dann ist alles wunderschön.
Ja, und du hattest ja auch das Bild von deiner Mama. Ja, deine Mama genau, hat ja trotzdem immer genau alles geschützt.
Ja, ja, ja.
Ist ja auch damit stark, sehr stark zurechtgekommen,
absolut,
oder?
Absolut.
Also ja, das war ja auch das Bild, das du gekannt hast, was ja an sich ja urschön ist. Mhm. Eine starke Mama, die dann halt eben auch einfach alles, macht und die ganze Zeit und
ja,
und happy ist auch.
Ja,
das,
genau.
Ja, also.
Ja. Und da bin ich dann doch froh, dass ich doch sehr nach ihr komme, dass das schon auch aufgeht für mich.
Ja.
Weil ja, da hast du recht, eigentlich ist das schon ein Bild, das auch Druck macht. Ja.
Mhm.
Und wenn man das dann nicht so fühlt, ja, dass einen das schon runterzieht. Ja, das stimmt.
Und weil du gesagt hast, labil, vielleicht ist es nicht labiler, aber sensibler.
Sensibler, ja, eben. Ja. Ich möchte labil da gar nicht negativ werden, weil
ja, stimmt,
ich eigentlich weiß eigentlich, also mich hat immer mehr aus der Bahn geworfen als die Mama.
Mhm.
Das ist auch einer der Gründe eben, weil du das auch so spannend fandst, das Thema, das ist einer der Gründe, warum ich dann nicht Hebamme geworden bin.
Ja.
Ja, weil mich immer wieder fragen, Leute, ja, du hast die Hebamme als Mama und das ist ein Feld, das dich total interessiert und du arbeitest gern mit Babys und Frauen und Geburt ist Leidenschaftsthema von dir, warum nicht Hebamme? Und das war aber immer einerseits diese, weil ich gewusst habe, ich bin nicht so stark wie die Mama, dass ich solche Dinge auch nehme und wieder gehen lassen kann.
Mhm.
Mich treffen Dinge einfach viel mehr. Ich habe bin da viel sensibler. Auch auf Weltschmerzthemen und all das. Ich lebe sehr medienfern, weil sonst würde ich überhaupt das gar nicht ertragen.
Mhm.
Und die Mama kann das viel besser nehmen und gehen lassen. Mhm. Immer schon. Und das ist einer der Gründe, warum ich das auch nicht machen konnte, weil ich wusste, das würde mich zu sehr berühren fast.
Ja.
Ja. Ein anderer Grund ist auch die Verantwortung, die sie hat. Also der Hebammenberuf hat eine arge Verantwortung. Dadurch, dass ich immer ihre Geschichten kannte, wusste ich auch, was passieren kann, was sie begleitet, was da auch für eben ja, Geschichten dazugehören zu diesem Thema.
Mhm.
Ja, und da wusste ich, dass da kann ich mich nicht gut abgrenzen. Und dass ich mir das nicht zugetraut habe, dass ich damit, ja, dass ich das als Job haben möchte.
Mhm.
Ja.
Trotzdem hast du es auch irgendwo als Job.
Ja.
Weil es ist ja auch so.
Aber ich bin nicht mehr geburten dabei.
Nein,
ich bin nicht,
nicht bei der Praxis, aber trotzdem bringst du das Ganze weiter. Also du bist ja, auch irgendwo die, die deine Mama so auch so
lenkt.
Ja.
Ich bin die Marionettenspielerin.
Ja, aber es ist voll wichtig. Ja, oder?
Absolut. Unsere Rollen sind auch, die haben sich also ganz klar angefühlt für uns beide und wir sind beide mit unseren Rollen da ganz happy.
Mhm.
Und es ist da schon klar, ja klar, ich habe da irgendwo das Ruder in der Hand und sie aber die Expertise. Und
du gerade Mutterschaft so nah.
Ja, und ich Mutterschaft sehr nah.
Ja.
Ja, absolut.
Das macht es halt so schön.
Ja. Ja, deswegen haben wir uns da auch das eben zugetraut, dass wir da einen ganz tollen Kurs auf die Beine stellen.
Ja, genau, jetzt stellen wir den mal vor. Jetzt stellen wir mal den Kurs kurz vor. Es gibt 3 Säulen.
Genau.
Wissen, Fokus, Power.
Genau.
Und jetzt erklärst du mal ein bisschen.
Ja, uns war wichtig, dass die Frauen ganzheitlich vorbereitet werden und dass wir aber auch in einer realistischen Art und Weise über Geburt sprechen. Dass die Mama in ihren 40 Jahren Hebammenerfahrung mitgekriegt hat, was das für ein kraftvolles Ereignis ist. Und das ist etwas, wovor viele Frauen Respekt haben, wenn nicht sogar Angst.
Mhm.
Und das ist natürlich medial geprägt, auch durch die ganzen Filme, die man mitbekommt, aber auch mittlerweile durch die ganzen Geburtsgeschichten, die wirklich negativ sind.
Mhm.
Und dass mittlerweile in Österreich 1/3 der Babys mit Kaiserschnitt geholt wird, was sich sehr wenige Frauen von Anfang an wünschen. Also meistens sind das eigentlich dann Geburten, wo man davon ausgehen kann, da ist schon eine gewisse Art von Unzufriedenheit dann da bei den Frauen oder sogar ein bisschen ein Trauma, was die Geburt angeht.
Mhm.
Und mittlerweile ist das, was wir hören und das Bild, das wir haben von Geburt. Wir Frauen sind bei keinen fremden Geburten mehr dabei. Unsere Geburt des eigenen Kindes ist eigentlich die erste Geburt, die wir so erleben. Und davor waren es nur Geschichten oder irgendwelche Filme. Und da haben wir gewusst, wir wollen da ein bisschen dagegen anwirken. Wir wollen einen Kurs machen, den, der den Frauen das Wissen gibt, dass sie die Kraft in sich tragen, ihre Babys selbstbestimmt zu bekommen und auch die Werkzeuge zu geben. Ganz wichtig war uns das, dass wir einfach sagen, es gibt Mittel, wie die Geburt ein wundervolles Ereignis sein kann, ohne dass wir versprechen, dass sie schmerzfrei ist zum Beispiel.
Ja.
Das ist nicht unser Ansatz. Mhm. Es gibt ja auch ganz viele Hypnobirthing-Kurse und ich selber habe mir damals einen der größten Hypnobirthing-Kurse in Schwangerschaft Nummer 2 gekauft. Mhm. Nämlich auch aus purem Interesse von mir und der Mama.
Ja.
Wir haben diesen Kurs gekauft.
Und so cool, selbst da habt ihr Einblicke, ist doch cool.
Ja, voll. Ja. Und wir haben gewusst, das testen wir. Mhm. Meine Mama hat mich sehr viel als Versuchskaninchen verwendet, muss man sagen, bei allen drei Geburten. Wirklich, ich sag dir das. Geburt Nummer 1 habe ich die ganze Schwangerschaft keinen Zucker gegessen. Keinen raffinierten Ballerie. Zucker.
Das ist echt eine brave Tochter.
Schon, gell?
Das ist echt, also Hut ab.
Ja, wow. Weil sie wissen wollte, was das macht.
Ja.
Gut.
Hat's was gebracht? Spoiler?
Boah, Spoiler. Ja, bei meiner Stimmung hat es ich war ein bisschen unleidlich. Im Grunde, es war ein großes Baby, so wie alle meine Kinder.
Ja.
Und das heißt, von dem her, er war jetzt kein zartes Kind plötzlich, nur weil ich keinen Zucker gegessen habe. Das war schon interessant. Hat es was gebracht? Ich glaube, die ganze Schwangerschaft kann man nicht empfehlen. Was wir schon gemerkt haben, ist, dass es für den Schluss, für das Ende, und das empfehlen wir auch in unserem Kurs, dass man da auf raffinierten Zucker verzichtet, ist sehr, sehr sinnvoll. Einfach auch, weil man da dann in seiner Kraft bleiben sollte und je schwerer man wird zum Beispiel, desto schwerer ist auch eine Geburt. Mhm. Einfach nur in den letzten Wochen kann es dann einfach hinderlich sein, wenn du nicht mehr fit bist und nur mehr schlecht isst und du dich nur mehr zu Hause einigelst und eigentlich den Körper so ein bisschen vernachlässigst. Mhm. Und auch, weil das ganz viel mit den Hormonen zu tun hat, die nicht gut wirken können, wenn die Rezeptoren im Körper vom Zucker besetzt sind. Mhm. Und darüber sprechen wir ganz viel in unserem Kurs und geben auch eine Ernährungsempfehlung ab und haben da auch Tabellen und versuchen die Frauen wirklich
die
zu...
Die Glücksernährung,
genau.
Nennt ihr das?
Ja. Und da unterstützen wir die Frauen in der Hinsicht. Und noch kurz zu den anderen Versuchskaninchen.
Ja.
Bei Nummer 2 haben wir den Kurs gekauft.
Ja.
Haben wir gesagt, okay, Geburt Nummer 2, probieren wir mit Hypnobirthing. Und ich habe es echt probiert. Ich meine, ich hatte einen Zweijährigen, das heißt, es war nicht so viel Zeit an sich, sich da reinzufuchsen, vielleicht wie in einer ersten Schwangerschaft. Aber ich habe mir auch sehr schwer getan. Ich habe davor noch nie meditiert und das war mir nicht ganz nah. Und Hypnose hatte ich auch noch nie und ich habe mir das sehr schwer getan. Habe es eingeübt, so gut ich konnte, und es hat mir bei der Geburt dann gar nichts gebracht. Mhm. Mir persönlich. Es gibt sicher ganz viele Frauen, die das gut nützen, denen das Thema ganz nah ist, die sich viel damit beschäftigen. Aber die Erfahrung von meiner Mama war auch, dass sie viele Geburten hatte mit Frauen, die Hypnobirthing verwendet haben und die dann aber total frustriert und verzweifelt waren, als sie die Wehen dann doch gespürt haben und sich dann verkrampft haben vor Stress und Angst. Verdammt, das klappt nicht. Oh. Ich habe doch Hypnobirthing gemacht, also eintrainiert. Ja, und es klappt nicht und ich spüre es. Und die dann eigentlich in so einer Angstspirale sind, dass es halt viel länger dauert und viel schmerzhafter ist, weil die Geburt gut funktioniert über die Entspannung. Mhm. Und wenn du plötzlich in Angst bist, dann ist nichts mehr mit Entspannung. Das heißt, das war die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn Hypnobirthing im falschen Moment eingesetzt wird, nämlich am Ende, wo du eigentlich in der Kraft sein musst, dass es da dann oft hinderlich ist, den Frauen, weil sie dann nicht mehr gut mitschieben können oder die Wehen sogar weggehen, weil du so im Hypnobirthing drin bist. Und das sind jetzt nur die Erfahrungen von der Mama, aber die haben sich mit meiner Erfahrung gedeckt. Und für uns war klar, wir sind doch eben keine Hypnose-Expertinnen. Es ist nicht unser Bild von Geburt. Und das heißt, den Weg, den gehen wir nicht. Ja? Wir wollen die Frauen darin bestärken, dass das ein ganz schaffbares Ding ist und dass der Körper genau weiß, was er tut und dass man gut vorbereitet, da einfach so gut unterstützen kann, dass das gut machbar ist.
Und auch, ihr habt ja den Vergleich mit der Wanderung, mit der Bergwanderung und ihr sagt ja, eine Geburt ist auch Anstrengung.
Ja.
Also du, wie eine Wanderung, du Absolut. Machst halt was. Es ist nicht, du bist aktiv und du kannst das auch aktiv machen.
Mhm. Ja, das ist ein Bild, das hat die Mama von Anfang an ganz stark gespürt. Das ist von ihr gekommen, dass sie so gemerkt hat, eine Frau muss bei einer Geburt zu einem Berg erklimmen. Mhm. Und für manche ist das nur ein Hügel. Ja, dann ist das fein. Und schnell erledigt und man ist oben und man hat noch Kraft.
Ja.
Und für manche ist das so der Mount Everest.
Ja.
Und du musst dich gut vorbereiten, um darauf zu kommen. Und du musst eben eine Atemtechnik haben, die dich weiterträgt. Und du musst eine gute Unterstützung als Geburtsbegleitung haben, die weiß, was passiert. Und all diese Bilder geben wir da einfach in dem Kurs mit, um die Frauen da zu motivieren, auch sich gut vorzubereiten. Wir sehen halt wirklich die Geburtsvorbereitung nicht als Vortrag, nur was physiologisch passiert, oder als ein bisschen Paarübung, um mal zu sehen, wie Geburt sein wird, sondern wir sehen Geburtsvorbereitung wirklich als Lernprozess für die Frauen und die Geburtsbegleitungen der Frauen, die sich damit beschäftigen wollen, wie sie das eben angstfrei schaffen können. Und dass wir sie da wirklich stützen in der Schwangerschaft schon, dass sie sich freuen auf die Geburt, dass das ein Erlebnis ist, dass sie voll Motivation erleben wollen. Und das Feedback kriegen wir halt schon, dass beide wirklich durch diesen Kurs das so positiv draufschauen und wissen, was passiert eben, weil wir das im Teil Wissen sehr stark beleuchten. Was wird passieren? Was passiert in deinem Körper? Was machen die Hormone? Wie kannst du die Hormone auch unterstützen? Was ist deine Aufgabe? Wie kannst du dein Becken richtig bewegen, um in die richtige Position zu kommen? Wir gehen aufs Stillen ein, auf die Momente danach. Wir zeigen eine Plazenta, wir geben einfach den Frauen das Wissen, das so ein bisschen noch verloren gegangen ist oft. Und geben dann in Fokus die Hilfsmittel, die es braucht, damit du wirklich fokussiert da zum Baby gehen kannst. Und fokussieren uns da auf Atmung und Entspannung und auf, ja, auch schöne Paarübungen, die es gibt. Und ja, in Power achten wir auf die psychische und physische Gesundheit. Mit der Ernährung und der richtigen Bewegung. Ich habe auch die Ausbildung zur Prä- und postnatalen Yoga-Lehrerin. Das heißt, ich habe da Videos gemacht, wo auch die Mama vorzeigt, welche Übungen man gut machen kann. Und bei der Ernährung, haben wir schon kurz angeschnitten, ist es einfach der Mama ein großes Anliegen, dass eben danach, also im letzten Moment, auf Zucker verzichtet wird. Nicht die ganze Schwangerschaft, das ist nicht unsere Empfehlung, Gott.
Aber du hast es ausprobiert.
Ich habe es ausprobiert. Ja, nein, ja. Das war extrem. Aber
egal, eine Erfahrung ist auch gut.
Voll. Ja. Und was in Schwangerschaft 3 unser Experiment war, war das TENS-Gerät.
Ja.
Das TENS-Gerät.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist.
Schau.
Ja, ich habe das gehört auch.
Ja.
Also nicht die Podcast-Folge, sonst wüsste ich jetzt, worüber du redest. Ja. Aber
macht dir nichts.
Ich bin gerade so, das kann man auch rausschneiden, aber ich habe noch nie, also keine Ahnung, was ist das TENS-Gerät?
Das TENS-Gerät hat die Mama entdeckt, weil das auch schon in den USA oder in anderen, ja, Ländern, ich glaube in Deutschland auch schon ein bisschen mehr noch verwendet wird für die Geburt. Das TENS-Gerät ist eigentlich auch für den Sportbereich gedacht, dass einfach durch Elektroimpulse die Muskeln zum Kontrahieren angeregt werden. Mhm. Mein Mann hat gerade einen Bandscheibenvorfall, der hat das TENS-Gerät oben.
Ah,
so
ja.
Wie ich bei der Geburt damals. Das heißt, es kann auch dafür verwendet werden. Und es geht eigentlich darum, dass das Gehirn nur einen Schmerz wahrnehmen kann. Und dass es, wenn man so Pickel in den Rücken klebt, 4, wo dann diese Elektroden, dass das erstens mal das Gehirn als sehr positiv wahrnimmt, dass es sich nicht eben nur auf diesen Schmerz konzentriert, sondern eben da auch im Rücken was passiert, was sehr angenehm ist. Also das ist wirklich auch schmerzlindernd. Das ist ganz toll. Und was ich halt besonders schön fand, ist, dass du eben das kontrollieren kannst. Du hast einen Impuls in der Wehenpause. Und wenn die Wehe kommt, kannst du einen Knopf drücken, den Boost-Knopf, und das gibt dann nochmal einen stärkeren Impuls. Und das hilft einem wirklich vom Gefühl her über die Wehe drüber.
Aha.
Und im Grunde geht es ja nur darum, dass eine Wehe ja nur eine Minute lang ist.
Ja.
Und auch wenn man sich das vorher schon, also wenn man das weiß,
ja.
Das ist ja nur eine Minute, das kann man unter der Geburt aber dann nicht mehr fassen. Man ist ja dann so drin in diesem Prozess,
ja, dass
man sich nicht nur denkt, oh Gott, man kann es nicht schaffen. Und das hatte ich bei Geburt 2 schon. Die war kurz und sehr intensiv, die Geburt. Und die Wehen waren sehr nah aneinander.
Mhm.
Und da war ich so ein bisschen ausgeliefert, auch den Wehen. Und in Geburt Nummer 3 nicht. Weil ich auch das TENS-Gerät an der Seite hatte. Und ich wusste, okay, es kommt wieder eine Wehe. Ich unterstütze mich mit diesem Knopf. Ich kriege einen Impuls im Rücken. Und dann drücke ich halt wieder, sobald die Wehe aus ist. Und von da an war das ein messbarer Wert. Also nicht nur ein ausgeliefert sein, sondern ich habe mich selber unterstützen können und ja, würde es tatsächlich auch allen weiterempfehlen. und würde auch nahe Freundin oder so nie ohne gebären lassen, dann würde ich das aufdrängen, weil es einfach wirklich ein Gamechanger war.
Ja, voll cool.
Für die Geburt.
Also alle Hilfsmittel.
Alle Hilfsmittel.
Alle Hilfsmittel.
Absolut.
Warum? Wenn es leichter geht, dann kann man es ja machen.
Ja.
Glaube ich.
Ja, das haben wir getestet in Schwangerschaft 3.
Ja. Also, und du hast super. Noch was erwähnt von einem Kamm.
Ja, Kamm. Liegt sogar da irgendwo.
Meine ist ja wurscht, sieht man jetzt nicht, aber da.
Da.
Und was hast du mit dem gemacht? Gehalten, oder
genau.
Was?
So.
Ja.
Und dann drückst du ihn dir in die Handfläche. Genau.
Und das hat dir auch geholfen?
Ja.
Okay. Einfach als Schmerzimpuls.
Genau. Das habe ich kennengelernt durch eine YouTuberin, eine Kanadierin, die ihr viertes und fünftes Kind oder alle zu Hause bekommen hat. Aber beim vierten und fünften Kind hatte sie den Kamm.
Mhm.
Und ich habe sie gesehen, wie sie in der Badewanne da ihr Baby bekommen hat und den Kamm sich die ganze Zeit in die Hand gedrückt hat. Und
ja.
Was? Was macht sie da? Und dann habe ich es gegoogelt und das ist ja eine Sache, die es gibt, Geburtskamm. Ja. Und da geht es einfach auch darum, dass du halt einen anderen Impuls als Gehirn sendest, der dir halt drüber hilft, über diese Wehe. Und das, ich hatte hinten das Tanzgerät und in der Hand den Kamm und ich hätte beides nicht hergeben wollen. Es war wirklich so, dass die Mama dann gesagt hat, so, jetzt wäre es Zeit, in den Pool zu gehen, wenn du eine Wassergeburt willst. Und ich war echt so, oh Gott, keine Ahnung, will ich das? Kann ich das loslassen? Weil das Tanzgerät darf natürlich nicht ins Wasser. Und deswegen, ja, finde ich das ganz...
Hast du es losgelassen, das
Gerät? Ja, ich wollte ins Wassergeburt. Ja, ja. Na, das, also ich habe es dann kurz probiert draußen und bin dann im Vierfüßlerstand neben der weißen Wand am Kinderzimmerboden gehockelt und dachte mir, na, also da jetzt so in die Leere mein Baby pressen, habe ich mir doch nicht vorstellen können.
Ja.
Bin ich doch ins Wasser gegangen.
Ja.
Ja, war doch noch gut.
Und den Kamm kann man ja mitnehmen.
Den könnte man mitnehmen, ja. Ja, genau. Das waren so, also wir haben halt viel ausgetestet, ja.
Ja.
Das macht aber auch Spaß, oder? Das ist auch das Besondere halt irgendwie.
Ja,
das,
weil du kannst ja auch wirklich gelebte Erfahrungen weitergeben.
Ja.
Und deswegen ist der Kurs einfach so toll.
Ja.
Und ich bin mega froh, weil ich bin auch Teil der Villa Muttermund-Familie, weil ich bin Affiliate-Partnerin.
Was so schön ist.
Und viele empfehle diesen Kurs den Frauen, vor allem auch an die Kärntnerinnen.
Mhm.
Und wir hatten ja auch kurz den Austausch, nämlich dass das eine nicht das andere irgendwie widerspricht.
Mhm.
Das Schöne am Online-Kurs ist, dass es ja auch viele Vorteile hat, nämlich wenn man zum Beispiel zu weit weg wohnt vom Geburtshaus, egal, jetzt in Kärnten gibt es ja auch zwei, je nachdem, wenn man zum Beispiel weit weg irgendwo im ländlichen Bereich wohnt, wenn sich das zeitlich nicht ausgeht, wenn der Geburtsvorbereitungskurs zum Beispiel ausgebucht ist. Man hat trotzdem die Möglichkeit, sich am Abend zusammenzusetzen mit dem Partner, es sich gemütlich zu machen und sich vorzubereiten.
Mhm.
Oder auch, wenn zum Beispiel nur Geburtsvorbereitungskurse für Paare angeboten wird und man ist doch allein erziehend und gebärend.
Mhm.
Und deswegen kann ich diesen Kurs sehr empfehlen.
Ja.
Und bin mega froh, da Teil davon zu sein.
Ja. Ich finde das auch total schön. Wir haben dann wirklich gemerkt, dass unser Kurs von vielen lieben Hebammenkolleginnen oder auch einfach Frauen, die ihn weiterempfehlen, dass die den unter die Frauen bringen. Und dann haben wir uns gedacht, ja, aber die sollen ja auch was davon haben. Also gerade wenn Kolleginnen das empfehlen, die ja vielleicht sogar einen eigenen Kurs haben, auch die Kolleginnen von der Mama im Geburtshaus, die dann auch schon unseren Kurs weiterempfohlen haben, haben wir uns gedacht, na, wir hätten gern, dass sie da beteiligt sind und dass sie da auch irgendwie ja, Teil der Wilder Muttermund-Familie werden und dahinter, also hinter unserem Kurs so stehen wie wir. Und wir haben das sehr schön gemerkt, dass das eine das andere nicht ausschließt. Im Geburtshaus gibt es einen Präsenzkurs. Meine Mama hat sehr viele Jahre einen Präsenzkurs gehalten und es entscheiden sich nach wie vor natürlich ganz viele vom Geburtshaus für den Kurs im Geburtshaus.
Ja,
ja. Und das hat auf jeden Fall einen Mehrwert und ist ganz toll. Und wir sind trotzdem jetzt durch unsere Arbeit mit dem Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs auf sehr viel draufgekommen, was für den Kurs spricht. Weil ganz viele Frauen uns eben Feedback gegeben hat, das uns ja auch dann wieder neue Augen geöffnet hat. So, wir wussten, unser Kurs ist toll. Aber was die wirklichen Effekte sind, das merkt man ja erst, nachdem die Frauen dann geboren haben mit dem Kurs. Und dadurch, dass da auch enge Freundinnen von mir drunter waren, habe ich dann wirklich halt auch mit denen viel darüber gesprochen, was hat euch denn geholfen? Und war das sinnvoll oder was hätte gefehlt?
Mhm.
Und das Schöne ist, dass eben der Kurs immer wieder angeschaut werden kann. Also dass Lernen schon durch Wiederholung passiert und viele das wirklich genützt haben. Die haben sich halt den Kurs geholt und dann immer, wenn sie Lust hatten, da reingeschaut und sich in die Themen vertieft. Und dass auch die Geburtsbegleitung da sehr oft sehr involviert war. Also das finde ich auch einen ganz großen Vorteil, dass man sich da wirklich die Zeit nimmt, wenn es geht, dass man da flexibel ist. Gerade auch viele haben gesagt, die schon ein Kind haben, die hätten gar nicht unterbringen können einen Geburtsvorbereitungspräsenzkurs. Wer hätte aufs Kind geschaut oder arbeitstechnisch, dass man einfach da nicht zusammenkommt zu den Terminen. Und so, ja, kann man den Kurs einfach dann sich ansehen, wenn es gerade gut funktioniert. Ja.
Ja, und es, du hast auch Meditationen drinnen zum Atmen. Finde ich auch cool, weil die kann man sich ja theoretisch auch während der Geburt nochmal holen, zum Beispiel zum Atmen.
Ja, ich habe auch da ein Musikstück überall unterlegt, das auch als Anker dient. Das heißt, unser Kurs, da gibt es einfach ein Musikstück, das verbinden ganz viele mit der Geburt. Und eine Frau, die sich vorbereitet hat, hat auch gebeten, sie möchte das ins Krankenhaus mitnehmen, dieses Musikstück. Sie verbindet das so hart mit Geburtsvorbereitung, mit Entspannung. Und das habe ich dann auch sofort nachträglich dann noch einmal als Audiodatei, die man sich runterladen kann aufs Handy und dann dabei haben kann bei der Geburt. Das gibt es jetzt auch. Also der Kurs, ja, den habe ich wirklich sehr allumfassend angehen wollen.
Genau. Und eins will ich noch sagen, es endet nicht bei der Geburt, sondern es ist auch ganz viel zum Wochenbett. Ja. Das ist was, das hätte ich mir gewünscht, auch vor allem als Erstgebärende, weil für mich war Fokus bis zur Geburt und danach war ich schon vorbereitet mit so Babygewand und dem Equipment und so, aber was wirklich auf mich zukommt, war ich vor allem beim ersten Kind nicht wirklich vorbereitet. Ich habe gesehen, die Rotraut hat eine Liste mit den Sachen, was man alles einkaufen kann und so weiter und das finde ich auch so toll, auch zu den Themen, auch zum, habt ihr zum Stillen auch?
Ja.
Man zum Anlegen, ja, also wirklich, also mehr kann man sich gar nicht wünschen.
Ja genau, das Wochenbett, wir haben das kurz angeschnitten, also so die ersten Momente nach der Geburt, das erste Anlegen, das erste Stillen, was man fürs Wochenbett daheim haben muss. Das war uns ganz wichtig, weil auch die Mama wirklich immer betont hat, das gehört für sie zur Geburt dazu. Man kann die Frau nicht gebären lassen und dann sagen, ja und jetzt bist du allein auf dich gestellt. Gerade das Stillen ist so ein feiner Prozess, es braucht da einfach Unterstützung. Und das finde ich ganz ein schönes Feedback, dass das als eines der schönsten Dinge wahrgenommen wird, auch weil ganz viele Frauen, gerade was das Still angeht, vielleicht auch so einen Druck verspüren. Also ganz viele möchten stillen, es ist immer die Sorge, wird das klappen, kommt eine Milch, kann ich das? Das ist einfach ein ganz feiner hormoneller Prozess, den man aber auch gut unterstützen kann, wenn man weiß, worum es geht. Und das war uns ganz wichtig, das noch einmal mit reinzunehmen. Wir sprechen sehr viel über das Stillen in unserem Podcast, weil auch da die Vorbereitung schon in der Schwangerschaft gut tut. Und wir haben uns auch bei dem Kurs, habe ich mich dafür entschieden, dass ich Videosequenzen reinschneide, die von meinen eigenen Geburten stammen. Und das sind in sehr vielen Videos kurze Einblicke in meine drei Geburten, wo man auch die Mama sieht und was ja eigentlich ur nicht geplant war. Also ich habe meine Geburten immer für mich selbst gefilmt und für meine Kinder. An jedem Geburtstag schauen wir die Geburt von dem Kind an. Ich möchte, dass meine Kinder Geburt kennen, dass sie wissen, wie sie geboren wurden, dass sie da eben auch sehen, ja, wie ist da die Mama? Ja, also wie ist eine Frau unter der Geburt? Die nehmen das ganz toll und finden das sehr magisch, sich die Geburten anzuschauen, was mich urfreut. Und jetzt nochmal mehr Freude, weil ich dieses Videomaterial einfach hatte. Und dann war es schon so ein kurzer Schritt, okay, macht man das? Schneidet man da seine Geburten rein oder wie ich mein Baby anlege? Macht man das? Und dann habe ich mich entschieden, na, die Frauen, die den Kurs kaufen, die sind uns, auch wenn wir sie gar nicht kennen, manchmal ganz nah. Und wir wissen, dass wir da die Frauen erreichen, die uns halt, ja, die unsere Begleitung haben wollen. Und da stelle ich das sehr gern zur Verfügung, dass man eben auch sieht, wie ich mein Kind anlege zum ersten Mal oder wie der erste Moment danach ist. Und die Emotionen sind einfach spürbar und tun, glaube ich, schon auch gut.
Voll schön.
Ja.
Also was gibt es Wertvolleres? Ganz ehrlich. Also wenn ich nochmal schwanger wäre, ich würde es mir kaufen, obwohl ich schon so vorbereitet bin und viel Wissen habe und so. Aber es ist einfach allein so angenommen, du brauchst was direkt nach der Geburt oder du musst dich irgendwie kurz informieren und die Hebamme ist nicht erreichbar oder du bist in der Wochenbettstation und mitten in der Nacht kommt dir vor, irgendwas passt nicht beim Stillen. Mhm. Du hast es am Handy, du klickst es an, du hast sofort alle Informationen, die du brauchst. Ja. Das ist einfach cool. Ich glaube, das ist eine wirklich gute Investition für sich selbst. Mhm. Ja, und für diese Zeit. Mhm. Also ich sehe da eigentlich nur Vorteile. Und man kann ja beides machen.
Ja, klar.
Jederzeit.
Vorbereitung ist immer wertvoll. Also, ja. Sich mit dem Thema befassen ist immer wertvoll. Ja, ich finde, das kann hinderlich sein, wenn man sich da nicht vorbereitet. Mhm. Also ich höre schon auch immer wieder, dass Freundinnen sagen, na, eine Freundin ist schwanger, aber die möchte sich gar nicht damit befassen. Mhm. Die möchte die da ein bisschen naiv reingehen. Die lässt es mal auf sich zukommen. Mhm. Und leider sind die Geburtsberichte dann oft die, wo es mich gruselt. Einfach nicht, weil sowas Arges war, sondern weil ich genau weiß, wie es den Frauen jetzt geht. Mhm. Weil ich weiß, das war nicht das, wie sie sich vorgestellt haben. Und ich glaube, Vorbereitung, gute Vorbereitung kann das einfach oft verhindern oder oft machen, dass das Geburtserlebnis ein positives ist, an das man sich sein Leben lang gern erinnert. Mhm. Davon bin ich überzeugt und ich habe natürlich durch diesen Kurs auch sehr viel gelernt. Ich bin eben keine Hebamme, ich habe die ganzen Inhalte ja auch vorher, habe ich gewusst, okay, inhaltlich muss die Mama ran. Ja, ich habe alles rundherum gemacht und meine Beiträge reingegeben, die mir wichtig waren und das Wissen ist von der Mama und deshalb, würde ich nochmal schwanger werden, auch den Kurs mir zur Hilfe holen.
Ja, ganz klar. Anschauen.
Ja. Ja, ich müsste oder würde mich auch mit dem Kurs vorbereiten. Eigentlich reizt mich das sehr. Nochmal. Weil das wäre wieder ein Experiment, oder?
Ja.
Nummer 4 gebär ich mit meinem eigenen Kurs. Und dann schauen wir mal, was das macht.
Ja, voll.
Ja. Ja.
Voll schön. Ich glaube, das ist eh auch ein schöner Abschluss, oder?
Ja.
Ja?
Voll.
Es hat mich... Also wie sagt man, irgendwie ein Ur gefreut.
Ja, ein paar Ur sind mir reingerutscht, tatsächlich ist das...
Das ist egal, das
war mal... Wir sind ja in Wien.
Ja, wir sind in Wien. Und ich glaube, wir lassen den Abend noch gemütlich ausklingen.
Könnt ja ewig weiterquatschen.
Man könnte ewig weiterquatschen. Okay, also Valerie, danke für das Gespräch.
Sehr gerne, ich sage
danke. Ich hoffe, wir wiederholen das mal. Das würde mich urfreuen.
Voll.
Ja,
okay. Voll gerne.
Baba, danke an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Alles Liebe, Baba.
Wenn dich dieses Gespräch berührt, bewegt oder auch zum Schmunzeln gebracht hat, dann schau sehr gerne bei Villa Muttermund vorbei. Du findest Valerie und ihre Arbeit auf ihrer Website, auf Instagram und natürlich im Villa Muttermund Podcast. Überall dort, wo ehrliche Worte über Schwangerschaft, Geburt und Familienleben ihren Platz haben. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Bewertung oder einen Kommentar. Sie helfen dabei, dass diese Gespräche weitergetragen werden und genau jene Frauen erreichen, die sie gerade brauchen. Und wenn dir während des Zuhörens eine Frau, eine Freundin, eine Schwester oder eine Weggefährtin in den Sinn gekommen ist, dann leite diese Folge gerne an sie weiter. Vielleicht ist sie genau jetzt ein Geschenk. Danke, dass du hier warst, dass du zugehört hast und dass du Teil dieses Raumes bist. Bis zur nächsten Folge von Luz Materna. Deine Catalina.